Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Generalversammlung der Credit Suisse. Die Konzernspitze verteidigt die hohen Boni für CS-Manager. Verwaltungsratspräsident Dörig warnt vor Überregulierung der Branche. Strategiewechsel bei Santé Suisse. Krankenkassen sollen auf Leistungswettbewerb setzen, statt auf Billigkassen. Notstand in Louisiana. Das Öl im Golf von Mexiko hat die Küste erreicht und wird ins Mississippi-Delta geschwemmt. In Shanghai geht die Weltausstellung auf. Es ist natürlich die größte aller Zeiten. Und die Schuldenkrise von Griechenland hat zuerst Kreise gezogen. Inzwischen sind die Kreise zum gefährlichen Strudel für andere Staaten geworden, mit ungewissen Folgen für die ganze Wirtschaft. Wir analysieren die Entwicklung im Tagesgespräch mit Heiner Flassbeck. Er ist Chefökonom der UNO-Organisation für Handel und Entwicklung. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Raphael von Matt.
Im Zürcher Hallenstadion ist die Generalversammlung der Grossbank Credit Suisse in Gang. Dabei verteidigte sich die CS-Spitze gegen Kritik an den hohen Boni für die Manager. Verwaltungsratspräsident Hans-Ulrich Dörig warnte vor einer Überregulierung der Finanzbranche. Er warnte außerdem davor, die Grossbanken aufzuspalten. Dies wäre ein Eigengoal. Was die Ursachen der Finanzkrise angehe, seien die Banken einsichtig, so Dörig weiter.
Wer behauptet, Credit Suisse hätte keine Konklusionen aus der Krise gezogen, ist unfair oder irrt oder beides.
Die Bank gehe heute weniger Risiken ein und achte stärker auf nachhaltige Geschäfte, sagte CS-Verwaltungsratspräsident Hans-Ulrich Dörig. Bereits vor der Generalversammlung wurde bekannt, dass der Finanzchef der Credit Suisse, Renato Fassbind, die Bank verlässt. Er hatte das Amt 6 Jahre lang inne. Der Krankenkassenverband Santé Suisse ändert seine Strategie. Er will weg vom Prämienwettbewerb und so den Billigkassen die Jagd auf gute Risiken verleiden. Statt mit nicht kostendeckenden Prämien gute Versicherungsrisiken zu jagen, sollen sie künftig auf Leistungswettbewerb setzen. Damit die Kassen vermehrt Angebote entwickeln, welche die Gesundheitskosten senken, brauche es aber einen verfeinerten Risikoausgleich, fordert Santé Suisse. Der Flughafen Zürich baut 60 Vollzeitstellen ab. Betroffen sei vor allem die Verwaltung, teilt das Unternehmen mit. Der Abbau erfolge so weit als möglich über natürliche Abgänge. Ob es in Einzelfällen zu Entlassungen komme, sei zurzeit nicht klar. Mit dem Stellenabbau rüste sich der Flughafen Zürich für künftige Herausforderungen, hieß es weiter. Ausgangslokale und Clubs dürfen nicht damit werben, dass sie an bestimmten Abenden die Getränke zu einem tiefen Einheitspreis verkaufen. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, solche Anpreisungen verstießen gegen das Werbeverbot für vergünstigte Spiritosen. Das Verbot gelte auch, wenn nicht alle Getränke verbilligt angeboten würden. Im konkreten Fall hatte bereits die Eidgenössische Alkoholverwaltung einem St. Galler Club diese Werbung verboten. Im Zwischenlager für radioaktive Abfälle im aargauischen Würenlingen sind weitere Atomabfälle aus der Wiederaufbereitungsanlage La Hague in Frankreich eingetroffen. Die ausgedienten Brennelemente stammen aus den Atomkraftwerken Betznau und Mühleberg. Sie sollen nun rund 30 Jahre lang in Würenlingen bleiben. Die Abfälle wurden in 315 Tonnen schweren Behältern antransportiert. Laut den Behörden verliefen der Transport- und die Einlagerungsarbeiten planmäßig. Im vergangenen Oktober waren erstmals Abfälle aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage in den Aargau gebracht worden. Ein 42-jähriger Nigerianer ist in Schaffhauser Polizeihaft gestorben. Der Mann war gestern beim Zollamt Taingen eingereist und auf den Polizeiposten gebracht worden. Er stand in dringendem Verdacht, als Kurier Drogen in seinem Körper zu transportieren. Der Mann habe gesundheitliche Probleme gehabt, teilt die Kantonspolizei Schaffhausen mit. Trotz sofortiger ärztlicher Betreuung sei er kurz darauf verstorben. Die genaue Todesursache wird nun vom Untersuchungsrichteramt abgeklärt. Nachdem der Ölteppich im Golf von Mexiko die Küste erreicht hat, sind die Konsequenzen für die Natur und die Bevölkerung am betroffenen Mississippi-Delta schwierig abzuschätzen. Bei Tageslicht werde man mehr wissen, sagte ein Behördenvertreter. Spezialisten hatten vergeblich versucht, das Öl mit schwimmenden Barrieren aufzuhalten. Die Wellen waren zu hoch. Zudem versucht die Kriegsmarine, das Erdöl an der Meeresoberfläche abzuschöpfen. Der Gouverneur von Louisiana rief den Notstand aus und bat um 6.000 Soldaten der Nationalgarde. In Bangkok haben thailändische Regierungsgegner ein Spital gestürmt. Die rund 100 Demonstranten vermuteten, dass sich dort Soldaten und Polizisten verschanzt hielten. Das Spital musste den Betrieb einstellen, zahlreiche Patienten wurden evakuiert. Die oppositionellen Rothemden haben das Spital inzwischen wieder verlassen. Einer ihrer Anführer entschuldigte sich für die Aktion. Spanien habe seine Schulden unter Kontrolle. Das lässt Wirtschaftsministerin Elena Salgado die Finanzwelt wissen. Spanien sei nicht auf fremde Hilfe angewiesen, betonte sie in einem Zeitungsinterview. Der Plan der Regierung zum Schuldenabbau werde derzeit umgesetzt und die Regierung werde ihre Budgetziele erreichen.
An Generalversammlungen von Großbanken hat sich das Klima gewandelt. Die UBS hat es kürzlich heftig zu spüren bekommen. Die Credit Suisse hat sich für heute auf einiges eingestellt. Wir berichten, wie die aktuelle GV läuft und wie sie unter den Regeln der Abzocker-Initiative laufen würde oder könnte. Stichworte zu weiteren Themen: Ölpest. An der US-Südküste ist einzigartige Natur in Lebensgefahr. Nordrhein-Westfalen mit der SPD-Spitzenfrau auf Wahlkampf beim sogenannten kleinen Bürger. Shanghai, viel Beton für die Weltausstellung und eine Insel für die Natur. Und am Anfang stand der große Schuldenberg eines kleinen EU-Landes. Heute hat es die Dimension einer internationalen Krise und ist damit Thema für den Chefökonomen der UNO-Organisation für Handel und Entwicklung. Heiner Flassbeck ist um 13 Uhr Gast im Tagesgespräch. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.646 Punkten bei einem Minus von 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 43,37 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,778. Zum Wetter. Heute Nachmittag und Abend werden die Wolken immer dichter und es kommen vielerorts Regenschauer auf. Dabei wird es aber nicht überall nass. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 20 Grad. Am Wochenende ist es in der ganzen Schweiz oft bewölkt und immer wieder fällt Regen. Die Temperaturen gehen auf 13 bis 17 Grad zurück. Verkehrsinfo-TRS von 12.37 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse 3 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in beiden Richtungen. Zudem Stau im Tessin auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Chiasso Balerno und Mendrisio wegen einer Ölspur auf der Höhe Coldrerio.
Seit bald 2 Stunden läuft die Generalversammlung der Grossbank Credit Suisse. Dass CS-Chef Brady Dugan fast 20 Millionen Franken fürs letzte Jahr und weitere 70 Millionen aus einem längerfristigen Bonusprogramm erhielt, hat viele Aktionäre verärgert. Die konsultative Abstimmung über die Entlöhnung dürfte deshalb umstrittener sein als in früheren Jahren. Bisher haben erst die Chefs der Bank gesprochen, die Aktionäre haben vor allem zugehört. Aus dem Zürcher Hallenstadion Susanne Giger.
Über 2000 Aktionäre strömten in die große, anfangs noch dunkle Halle. Wer von ihnen glaubte, sie würden bezüglich Boni verständliche Argumente und gar entschuldigende oder mitfühlende Worte hören, irrte. Was die CS-Führungsspitze auf der Bühne präsentierte, war zum einen Kritik an den aktuellen Entwicklungen außerhalb der Bank. Der Verwaltungsratspräsident Hans-Ulrich Dörig stört sich zum Beispiel an der Diskussion über die Größe.
Kommentatoren sind meines Erachtens zu fixiert auf die Größe und nicht auf den Inhalt einer Bilanz.
Zu viel Regulierung, zu viel Populismus. Dabei brauche die Schweiz große Banken. Viele Geschäfte wären sonst für Klein- und Mittelunternehmen nicht möglich. Zudem habe das internationale Geschäft der Schweiz vor fast 20 Jahren auch schon über Krisen hinweg geholfen, sagt Dörig. Und?
Größe kann auch zur Stabilität beitragen. Gross genug, um Probleme selber zu lösen. Big enough to cope und nicht nur too big to fail.
Trotz all den Diskussionen wolle die CS ein ruhiger Pol sein, was nicht immer einfach sei, betont Dörig.
Wir bewegen uns in einem Gestrüpp von Wollen, Sollen, Müssen, Rüssen und Zweifeln.
Nebenkritik hörte man von der CS-Spitze, aber vor allem auch eine Art Roadshow, ein Plädoyer für die Bank. Sie sei eine von den wenigen Banken, die ohne staatliche Hilfe durch die Krise gekommen sei. Sie habe frühzeitig Risiken professionell gemanagt. Diese Arbeit sei möglich dank Exzellenz, sagt VR-Präsident Dörig.
Ich zitiere Oscar Wilde: Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.
Wenn die CS nur mittelmäßig wäre, hätte sie im globalen Konkurrenzkampf nur wenig Chancen. Sie bilde die Leute entsprechend aus und achte auf den guten Ruf. Dörig appelliert deshalb an den gesunden Menschenverstand seines Aktionariats.
Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir wollen gewinnen zu Ihrem Wohl und dies nachhaltig.
Dass die Aktionäre die Erfolge der Bank während den letzten Jahren schätzen, das wünscht sich auch der CEO Brady Dugan. In seiner auf Englisch gehaltenen Rede betont er, dass es für Erfolg Leistung brauche und diese müsse entsprechend entlöhnt werden. Und er sagt klipp und klar:
Very simply stated, if you're happy with the performance, if you want us to continue to perform in this way, it is very important that you give us the tools to deliver this kind of performance again for you in 2010 by voting in support of our proposals today.
Wenn Sie zufrieden sind mit unserer Leistung, wenn Sie wollen, dass wir so weitermachen, dann stimmen Sie in unserem Sinne ab, sagt Brady Dugan. Wie die Aktionäre abstimmen, vor allem aber auch, wie sie auf diese Reden reagieren, das zeigt sich im Hallenstadion in den nächsten Stunden.
Susanne Giger über das, was bisher an der Generalversammlung der Credit Suisse gesagt wurde. Einiges zu reden geben dürfte, wie erwähnt, der Vergütungsbericht des letzten Jahres. Die Aktionäre werden zwar ihren Unmut äußern über überrissene Gehälter und Boni, aber mitentscheiden können sie nicht. Ganz anders wäre dies mit der Abzocker-Initiative. Diese fordert, dass die Aktionäre mitentscheiden über die Löhne des obersten Managements. Und das möchten offensichtlich viele. Oliver Washington hat sich am Rand der Credit Suisse GV umgehört.
Ich würde gerne mitentscheiden, weil es unverhältnismäßig ist.
Ich würde gerne mitreden, ja. Ja, dass da mal eine Ordnung gibt mit der Abzockergeschichte.
Mitreden, mitentscheiden, beispielsweise beim 71-Millionen-Bonus für CEO Brady Dugan.
Das, was die da abzocken, uns abzocken, also nicht nur uns Aktionäre, sondern generell, oder? Finden das einfach unverhältnismäßig, finden sie Frechheit, oder?
Die Empörung ist gross unter den Aktionären der Credit Suisse über die exorbitanten Löhne des eigenen Managements. Mit der Abzockerinitiative könnten die Aktionäre mitentscheiden. Aber würden sie tatsächlich Ordnung schaffen bei den Löhnen des Managements?
Das weiß ich nicht. Kommt auf die Aktionäre drauf an.
Zweifel ist vorhanden, vor allem gegenüber denjenigen Aktionären, die nicht zum Fußvolk gehören, sondern durch den Hintereingang den Ort der Veranstaltung betreten.
Ja, ich würde behaupten, dass er sowieso Grossaktionär entscheidet. Wir kleinen Fische da können da ein bisschen hören und das ist alles. Bringen denn mir nichts.
Skepsis ist da gegenüber denjenigen Aktionären, die letztlich das Sagen haben.
Da bin ich aber nicht sicher, ob denn da die grossen Aktionäre oder die Gesellschaften, die den meisten Aktien haben, ob denn die nicht da was überstimmen natürlich.
Und warum?
Ja, weil die ein bisschen verbandelt sind mit den Abzockern.
Aber wie gesagt, mitreden, mitentscheiden über die Löhne des Top-Managements, das wollen die Kleinaktionäre der CS unbedingt, auch wenn sie sich keine Illusionen machen, wirklich etwas ändern zu können.
Grundsätzlich begrüße ich schon, nur ist bis jetzt meine Erfahrung mit der Aktionärsdemokratie eigentlich so, dass sich nicht viel wird ändern dabei. Weil bestimmte stimmenkräftige Organisationen werden trotzdem für die grossen Löhnstimmen.
Es gehört wohl zum Wesen des Kapitalismus, dass Geld regiert und wer mehr Geld hat, mehr Aktien, hat eben mehr zu sagen. Dazu komme aber noch etwas anderes, meinen andere Aktionäre.
Es ist halt eine internationale Angelegenheit. Vor allem bei den Grossbanken, die international tätig sind, ist die Schweiz allein, wird das nicht ganz fertig bringen. Aber es wird sicher etwas bewirken jetzt von diesen Generalversammlungen, wo doch ein ganz klares Nein kommt eigentlich von der Mehrheit von der Bevölkerung.
Und da ist es das Argument, das die Banken selber immer wieder vorbringen, sie müssten Top-Löhne bezahlen, das internationale Umfeld verlange dies. Und das zu ändern, daran glauben auch die Kleinaktionäre nicht, auch wenn sie mit der Abzockerinitiative die Möglichkeit dazu hätten.
Ja, schauen Sie, also ich glaube schon, dass etwas Kleines bewirken wird, aber Grosses, das ist global, müssen wir das lösen, oder? Und ja.
Es sieht gar nicht gut aus an der US-Küste beim Mississippi-Delta. Der Ölteppich von der explodierten Bohrinsel verdreckt die Ufer und bedroht die Tiere und die Existenz von Muschel- und Fischzüchtern. Für David Kennedy von der US-Meeresbehörde handelt es sich um einen äußerst besorgniserregenden Unfall.
This is a very, very significant event, and it's of grave concern. And from my own perspective, having dealt with these for a long time, I'm frightened. It's just going to take a massive effort for us to work this through and do the right things.
Das Ausmaß erschrecke ihn. Es werde sehr viel Anstrengungen brauchen, um mit der Ölpest zurechtzukommen. Was für Aussichten haben Menschen und Tiere an der Küste Louisianas? Patrick Chudin von der Wissenschaftsredaktion ist dieser Frage nachgegangen.
Die Südküste der USA. Eine flache, subtropische Küstenlandschaft mit einer verschlungenen Küstenlinie. Teils Grasland im Einfluss von Flut und Ebbe, teils niedere Mangrovenwälder. Trotz Großstädten und Industrie im Hinterland, für mitteleuropäische Verhältnisse ist das eine über weite Strecken unberührte Natur. Und diese Küste wird von der Katastrophe am härtesten getroffen.
Weil dort auf breiter Fläche ein Ölteppich heranschwappt und praktisch dieses ganzen Bereich, der sehr flach ist, das ist ja diese Gezeitenzone, überdeckt mit einem Teppich von dickflüssigem Öl.
Sagt Mark Gessner, Wasserökologe an der Eidgenössischen Wasserforschungsanstalt EAWAG in Dübendorf. Aber auch das offene Meer wird in Mitleidenschaft gezogen, denn
das ist ja nicht nur einfach Wasser, sondern das ist auch eine vielfältige Artengemeinschaft, die dort vorkommt. Von mikroskopisch kleinen Organismen bis zu Fischen, bis zu Seevögeln, bis zu Säugetieren, die dort leben.
Sie sterben ab, direkt vergiftet vom auslaufenden Erdöl und seinen tödlichen Inhaltsstoffen.
Dann wird ein Teil des Öls auch absinken auf den Meeresboden. Vermutlich verklumpen und dann punktuell auf den Meeresboden absinken. Und auch dort muss man dann sicher mit Auswirkungen rechnen.
Das sind die unmittelbaren Folgen, die umso schlimmer sind, je länger das Öl weiter aus dem Bohrloch leckt.
Dann gibt es natürlich langfristige Effekte, weil dieses Gemisch an Rohöl, das ja ganz viele chemische Substanzen umfasst, auch im großen Umfang toxische Substanzen enthält. Und die werden indirekte Auswirkungen auf die Organismen haben über die Nahrungskette.
Und wenn das für Tiere und Pflanzen giftige Erdöl weiter in der Menge von 800.000 Liter täglich aus dem Boden quillt, wie jetzt, dann ist in 2 Monaten dieselbe Menge in der Umwelt, die bei der Katastrophe des Tankers Exxon Valdez in Alaska ausgelaufen ist, 1989.
Die Folgen sind bis heute nachgewiesen, ganz klar. Auch damals waren natürlich die unmittelbaren Folgen die größten. Da muss man eben differenzieren, diese Langzeiteffekte von den Kurzzeiteffekten. Aber es lassen sich heute auch ganz klar noch toxische Effekte nachweisen, erhöhte Mortalitätsraten von Organismen, 21 Jahre nach der Katastrophe.
Sagt Wasserforscher Mark Gessner von der EAWAG in Dübendorf. Und im Moment ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass das, was mit der Bohrinsel Deepwater Horizon passiert ist, in seinen Folgen die Exxon Valdez noch in den Schatten stellen wird.
Die Gesundheitskosten steigen immer weiter, in diesem Jahr wieder um 4%. So steigen denn auch die Prämien für die Versicherten. Auf dieses Jahr mussten zahlreiche Kassen ihre Prämien stark erhöhen, insbesondere die Billigkassen, die oft nicht kostendeckende Prämien hatten. So kann es nicht weitergehen, sagt sich der Krankenkassenverband Santé Suisse und setzt gleich bei sich selber an. Er möchte die Billigkassen im Zaum halten. Die Motive dafür sind allerdings nicht nur uneigennützig. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Billigkassen wurden von den großen Krankenkassenkonzernen gegründet, um Gesunde anzulocken. Die Rechnung ging anfänglich auf. Die Versicherten, angeworben meist übers Internet, waren gesund, die Prämien tief. Mittlerweile haben die Billigkassen aber auch kränkere und damit teurere Versicherte. Um keine Versicherte zu verlieren, mussten sie die Prämien aber trotzdem tief halten und nahmen in Kauf, nicht mehr kostendeckend zu wirtschaften. Doch lange ging dies nicht gut. Viele Billigkassen mussten jüngst die Prämien stark erhöhen und politisch wächst der Unmut gegen sie, dass sie den Solidaritätsgedanken des Krankenversicherungsgesetzes aushebeln und unter dem Strich keinen Franken Gesundheitskosten einsparen. Nun will der Krankengassenverband Santé-Suisse gegen die Billigkassen in den eigenen Reihen vorgehen. Santé-Suisse-Direktor Stefan Kaufmann fordert, dass der Staat durchgreift, denn es sei verboten, nicht kostendeckende Prämien anzubieten.
Die Krankenversicherer wollen, dass das Gesetz, das heute besteht, dass das auch umgesetzt wird. Wir haben heute Spielregeln und die Spielregeln, die werden heute von der Aufsicht nicht eben voll angewendet. Das hat genau zu dieser Problematik geführt, dass eben gewisse Versicherer zu tiefe Prämien ansetzen können.
Jahrelang pries Santé-Suisse die Billigkassen als wirksames Mittel für mehr Wettbewerb und weniger stark steigende Gesundheitskosten an. Jetzt plötzlich will der Branchenverband nichts mehr von ihnen wissen. Denn es gibt immer mehr Bestrebungen zu einer Einheitskasse. Mittlerweile nicht nur von Parteien, sondern auch von einzelnen Kantonsbehörden. Außerdem haben die Krankenkassen bemerkt, dass sie mit den Billigkassen ein Eigentor geschossen haben. Denn die großen Versicherungskonzerne wie Helsana oder CSS, beide betreiben mehrere Billigkassen, machen Millionenverluste. Auf die Frage, ob die Angst vor einer Einheitskasse und die Verluste bei vielen Kassen zur Kehrtwende bei Santé-Suisse führten, windet sich deren Präsident Claude Rue.
Ich bin schon lange in der Politik und im Gesundheitswesen, ich bin nie ängstlich. Aber man kann auch ein bisschen nachdenken und überlegen. Das System im Grunde und Ganzen ist sehr gut in der Schweiz, aber wenn man kann Verbesserungen treffen, ist das noch besser.
Damit sich die für Billigkassen profitable Jagd auf die günstigen Risiken weniger lohnt, schlägt Santé-Suisse zudem einen verfeinerten Risikoausgleich vor. Neu soll auch der generelle Gesundheitszustand der Versicherten berücksichtigt werden. So sollen Kassen mit übermäßig vielen Krankenversicherten mehr Geld als jetzt von den Kassen mit mehrheitlich gesunden Versicherten erhalten.
Bei heiklen Themen wie der Griechenlandhilfe schwingen sie in Deutschland im Hinterkopf der Politiker meist mit, diese Wahlen in Nordrhein-Westfalen in rund einer Woche. Es wird eine Wahl mit Signalwirkung sein, ein erstes Urteil über die neue Koalitionsregierung von CDU und FDP. Die SPD kämpft in Nordrhein-Westfalen besonders intensiv, denn 39 Jahre lang hat sie dort regiert oder mitregiert. Vor 5 Jahren war es damit vorbei. Unter anderem als Quittung für die Arbeitsreformen des damaligen Bundeskanzlers Schröder. Nun will die SPD zurück an die Macht, die CDU vom Thron stoßen. Dafür wirbt Spitzenkandidatin Hannelore Kraft, gerade auch bei den sogenannten kleinen Leuten. Ursula Hürzeler hat sie begleitet.
Hannelore Kraft ist im Endspurt. Hunderte von Kilometern fährt sie täglich durch Nordrhein-Westfalen und fast immer hat sie Geschenke dabei. Fußbälle, rote Rosen und manchmal wie in Gronau steht sie neben dem Grill.
Wer will denn noch ein Würstchen? Hier noch ein Würstchen? Hier, wo die Leute. Die hungrig sind. Ihr da auch, ne? Ihr könnt noch eins gebrauchen. Ja. Bitte schön.
Kurz zuvor hat Hannelore Kraft in ihrer Rede wieder erklärt, weshalb sie Ministerpräsidentin werden will. Familien, Bildung, Finanzen heißen die Stichworte und überall verspricht sie, es besser zu machen als ihr Konkurrent Rüttgers von der CDU. Der halte sich zwar für sozial, sagt die 49-Jährige, aber in Nordrhein-Westfalen arbeite mittlerweile jeder 5. Beschäftigte für einen Hungerlohn. Ein Skandal.
Und das sind nicht Menschen, die keine Ausbildung haben. 80% davon haben eine abgeschlossene Ausbildung. Wir möchten, dass Menschen von ihrer Hände Arbeit sich und ihre Familien ernähren können. Wir werden beim Mindestlohn nicht locker lassen. Werden wir nicht machen.
Der Ton ist moderat, der Applaus freundlich. Westfalen sind zurückhaltend und in Gronau ist die CDU stärkste Partei. Doch die Spitzenkandidatin der SPD kommt bei der Bevölkerung gut an. Sympathisch, direkt sei sie, sagen die Leute. Den Frieden mit der Partei haben trotzdem noch nicht alle gemacht.
Ich persönlich finde ihre Ausstrahlung wichtig. Ausgeglichen und freundlich. Was nützt mir einer, der großkotziges, ich sag's mal so in salopp, großkotziges Auftreten hat und ich nichts damit anfangen kann?
Ich denke mal, sie haben alle irgendwo was dran getan, dass es so geworden ist. Angefangen bei einem Schröder, der hat alles in Sand gesetzt und den kann keiner mehr aus dem Dreck ziehen, den der Schröder in Sand gesetzt hat.
Hannelore Kraft kennt diese Stimmung. Die harten Reformen und der Kanzler Schröder haben die SPD-Wähler tief verunsichert, genauso wie die Erhöhung des Rentenalters auf 67. Klar, haben wir Fehler gemacht, sagt sie dann, oder wir haben nicht alles richtig gemacht. Im Kern aber verteidigt sie die früheren Entscheide. Sie hätten Deutschland nach vorne gebracht und die SPD, beteuert Hannelore Kraft, die habe dazugelernt.
Wir haben hart gearbeitet und da ist ein gutes Programm entstanden. Wir haben die Partei geöffnet und wir sind wieder stärker Kümmererpartei. Das war mir ganz wichtig, dass wir zu unserer alten Stärke zurückfinden, auf die Menschen zuzugehen, auch Klinken zu putzen, wie man bei uns sagt, Hausbesuche zu machen. Und unsere Genossinnen und Genossen vor Ort sind in einer Art und Weise unterwegs, das ist wirklich fantastisch.
Tatsächlich hat die SPD in Nordrhein-Westfalen einigen Boden gut gemacht. Zwar hat sie viele unzufriedene Anhänger an die Linkspartei verloren, doch die Gewerkschaften rücken wieder näher. Als Hannelore Kraft nach ihrer Wahlkampftour am Abend im Landtag Personalvertreter empfängt, kommen Hunderte, um sie zu hören. Sie hoffen auf bessere Zeiten und mehr Mitbestimmung. Schönreden will Kai-Uwe Geider aus Hessen aber die Probleme nicht.
Man hat nicht immer Spaß miteinander gehabt. Das ist einfach so. Aber das ist ja auch kein Häkelkurs, sondern das sind zwei Gruppierungen, also Gewerkschafter und Parteien, die es gewohnt sind, sich miteinander auseinanderzusetzen.
Hannelore Kraft strahlt. Sie glaubt fest an ihren Sieg, aber sie muss kämpfen bis zum Schluss. Nach den Umfragen liegen derzeit die SPD und die Grünen auf gleicher Höhe wie die amtierende Regierung von CDU und FDP. Nur zusammen mit der Linkspartei wäre Kraft stärker. Und mit der zusammen möchte sie lieber nicht regieren.
In Shanghai wird heute die Weltausstellung 2010 eröffnet, die Expo unter dem Motto «Bessere Stadt, besseres Leben, die größte aller Zeiten». In der 20-Millionen-Stadt Shanghai wurden vor der Weltausstellung ein Dutzend neuer U-Bahn-Linien und 700 Kilometer neue Autobahnen gebaut. Die Stadt wächst und wächst. Oftmals droht dabei, die Natur unter die Räder zu kommen. Das zeigt sich zum Beispiel an der 80 Kilometer langen Insel Chongming im Yangtze-Fluss, die zum Stadtgebiet von Shanghai gehört und die nun nach ökologischen Grundsätzen erschlossen werden soll. Ostasien-Korrespondent Urs Morf hat sich umgehört.
Am Ostende der Insel Chongming, 45 Kilometer vom Stadtzentrum von Shanghai entfernt. Vor dem Holztor zum Wetland Natural Park, dem Sumpfland Naturpark, bearbeiten 12 junge Frauen in hautengen, silbermetallisierten und bauchnabelfreien Zweiteilern rote Trommeln mit neongelben Plastikstöckchen. Nicht genau das, was die Hauptbewohner des Parkes, die geschützten Vögel, besonders schätzen. Aber solche Zulagen gehören in China heutzutage zu Eröffnungsfeiern. Kernstück des neuen Parks ist eine Riesenhalle aus viel Glas, Stahl und Beton. Darin gibt es ein Vogelkundemuseum, ein Restaurant und freie Sicht auf die Sumpflandschaft mit Schilf, Gebüsch und großen Wasserflächen. James Chiu ist Direktor des neuen Parkes. Er erklärt,
das ist 12 Kilometer lang, 2 Kilometer lang, so ein Teil.
Der Park ist eine 12 Kilometer lange und 2 Kilometer breite Pufferzone. Sie schirmt das sumpfige Naturschutzgebiet am Ufer von den Siedlungs- und Landwirtschaftszonen der Insel ab. Und das ist offenbar dringend nötig. Denn seit einem halben Jahr führt eine 6-spurige Autobahn mit einer gigantischen Brücke über den Yangtze auf die Insel. Seither kommt es an den Wochenenden zu regelrechten Invasionen von Städtern. Mit negativen Folgen für die Natur. Bis in die geschützten Uferzonen hinein breite sich Picknickbetrieb aus, erzählt Parkdirektor Chiu. Ausflügler verrichteten mitten im Lebensraum von 149 Vogelarten ihre Notdurft und hinterließen Abfälle. Das werde sich dank dem Park jetzt ändern. Nun können die Menschen den Naturpark besuchen und Vögel beobachten, statt das Naturschutzgebiet zu zertrampeln. Shanghai ist stolz auf seinen Sumpflandschaftspark. Worüber an der Eröffnungsfeier allerdings niemand spricht, eigentlich ist der Sumpflandpark gewissermaßen Konkursmasse, Teil eines ursprünglich viel größeren Entwicklungsprojektes. Vor 10 Jahren nämlich plante die Stadtregierung, genau hier eine sogenannte Öko-City zu bauen. einen neuen Stadtteil, der sich dank Wind und Sonne selbst mit Energie versorgt und der strikte Naturschutzauflagen erfüllt. Doch dann wurde 2006 der Schirmherr des Projekts, der oberste Chef der Kommunistischen Partei von Shanghai, wegen massiver Korruption ins Gefängnis gesteckt. Seither ist die Öko-City gestoppt. Der Shanghaier Ökologietraum ist damit allerdings nicht wirklich begraben. Er ist sogar noch anspruchsvoller geworden. Wir wollen nicht mehr nur im Ostteil der Insel eine Öko-City bauen, sagt Gu Huiming, einer der Planungschefs, sondern in 10 bis 20 Jahren soll die gesamte Insel auf einen ökologischen Lebensstil umgestellt werden. Eine Video- und Toninstallation in Gus Verwaltungsgebäude zeigt, wie das Projekt Öko-Insel realisiert werden könnte, wenn nicht erneut ein Korruptionsskandal dazwischen kommt.
Die Reportage von Urs Morf. Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.